Von einer relativ jungen Brennerei, einem alten Hasen der Whisky-Welt und einem absoluten Geheimtipp. In der 13. Folge von The Weefree Dramcast geht es wieder in die Speyside und ins Ellachital, zur Brennerei Glen Ellachy. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Weefree Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Ich bin Philipp und heute verschlägt es uns mal wieder zurück in die Speyside, in die Nachbarschaft von der Eberlauer Brennerei, bei der wir ja vor ein, zwei Folgen schon mal zu Besuch waren, nämlich zur Brennerei Glen Ellachy. Nachdem ich mich in der letzten Lagavulin-Folge ja sehr, sehr ausführlich um die Geschichte gekümmert habe und das eine sehr lange Folge und eine sehr geschichtsintensive, historische Folge geworden ist, dachte ich, mache ich jetzt mal wieder eine etwas kürzere. Und weil wir in der vorletzten Folge ja Eberlauer hatten und Eberlauer, wie ihr euch sicher erinnert, im Ellachital liegt, wo auch ganz viele andere Brennereien außenrum liegen, bin ich bei meinen Recherchen damals schon über die Glen Ellachy Brennerei gestolpert und habe dann so nach und nach festgestellt in meinen Aufzeichnungen, dass ich von der echt schon einiges probiert hatte und die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und deswegen habe ich mich jetzt für diese Folge noch mal ein bisschen genauer mit Glen Ellachy beschäftigt und möchte euch die Brennerei mal näher bringen, denn das lohnt sich absolut. Wie ich ja gerade schon kurz erwähnt habe, gehen wir wieder zurück ins Ellachital, wo wir vor zwei Folgen bei der Eberlauer Brennerei schon waren. Und dieses Ellachital gibt, wortwörtlich übersetzt, Tal ist Glen und Ellachy bleibt natürlich Ellachy, Glen Ellachy. Dieses Ellachital gibt dem Glen Ellachy wortwörtlich seinen Namen. Und ihr erinnert euch sicherlich auch, dass dort sozusagen neben dem Glen Ellachital der Ben Rins steht. Und der Ben Rins ist hier für die Glen Ellachy Brennerei auch die Wasserquelle, die sie benutzt, um ihren Whisky herzustellen. Ist übrigens ganz spannend, ich habe mal bei Google Maps geguckt, wie weit die Distillerien dort auseinander sind. Es gibt nämlich noch eine, mit der man die Glen Ellachy immer sehr gut verwechselt. Ich auch manchmal, zumindest am Anfang, jetzt verwechsle ich sie nicht mehr. Es gibt nämlich neben Glen Ellachy auch noch Crag Ellachy. Und Glen Ellachy und Crag Ellachy sind ganze 5,5 Kilometer auseinander, also sehr schön zusammen. Aber sie liegen ja auch beide im Ellachytal. Wobei, auch da habe ich mich anfangs getäuscht, bei Glen Ellachy kommt, wie gesagt, der Name vom Glen Ellachy, aber Crag Ellachy hat überhaupt nichts mit dem Ellachytal zu tun, heißt nur zufällig ungefähr genauso und ist auch im Ellachytal, aber das Crag Ellachy hat nichts mit dem Ellachytal zu tun. Sehr schön kompliziert alles und ich glaube hauptsächlich deswegen so genannt, um uns alle zu verwirren, die wir kein Gälisch sprechen und keine Schotten sind. Aber jetzt wisst ihr es ja und jetzt könnt ihr euch nicht mehr durcheinander bringen. Und genau zwischen Crag Ellachy und Glen Ellachy liegt eben Eberlauer. Und was noch ganz spannend ist, was da noch dazwischen liegt, ist die Hauptzentrale, die Hauptfabrik von Walker's Shortbread. Also diesem ganz bekannten Keks-Shortbread-Hersteller aus Schottland, ne, wo es immer diese ganz verschiedenen Keksformen am Airport dann irgendwie zu kaufen gibt, als Hund und als hast du nicht gesehen. Die gibt es dort also auch noch zu besuchen und zu kaufen. Es lohnt sich also eigentlich deswegen schon sehr, dort mal hinzufahren. Man hat drei Brennereien auf einem Fleck. Man hat einen super schönen Berg zum Wandern. In dem Tal ist es auch wunderschön und man kann sich dort auch noch ordentlich mit Shortbread eindecken. Also das ist ein perfekter Urlaub. Jetzt schon geplant von mir, müsst ihr nur noch hinfahren. An Glen Ellachy ist übrigens noch was ganz interessant. Das ist nämlich die Schreibweise. Wenn man sich so ein bisschen mit Whisky beschäftigt, kriegt man relativ schnell mit, da gibt es sehr, sehr viele Whiskys, die irgendwas mit Glen vorne dran heißen. Glen heißt Tal und es gibt unglaublich viele Whiskys, die Glen... heißen. Und diese Whiskys, die werden unterschiedlich geschrieben. Normalerweise ist die einzige Aufteilung, ist entweder schreibt man es zusammen oder man schreibt es getrennt voneinander. Getrennt voneinander heißt Glen und dann der Name. Beides mit großen Anfangsbuchstaben. Glen Scotia, Glen Moray. Das ist jeweils immer das Glen groß geschrieben und danach der Name dieses Tals auch wieder groß geschrieben. Die andere Variante, die es gibt, die man findet, ist, es ist ein Wort zusammen, vorne groß geschrieben und der Rest ist einfach durch sozusagen, wird keine Trennung gemacht. Das sind die größten, bekanntesten Whiskys, Glendronach, Glenlivet, Glenfiddich, Glenfarclas. Das ist einfach vorne großes G und durchgeschrieben. Und dann gibt es Glenallachy, die dort einen Sonderstatus haben sozusagen, die die einzigen sind, die es anders machen. Die machen nämlich Best of Both Worlds, zusammengeschrieben, aber mit großem A beim Allachy. Glen, großgeschrieben, Allachy, großgeschrieben, aber beides zusammen. Ich sag euch das nur, falls ihr es mal irgendwo schreiben müsst, dass ihr das bloß nicht falsch schreibt. Gut, das so ein bisschen zum Vorgeplänkel. Wir wollen ja in den Whisky, in die Brennerei einsteigen. Und dazu gibt's wie immer einen Begleitdram. Und dieser Begleitdram ist für den Glenallachy heute der Glenallachy 15 Jahre. Warum ich den gewählt habe, erzähle ich euch später noch, wenn wir so ein bisschen auf die Range eingehen und den Whisky an sich. So viel will ich nur schon mal vorwegnehmen. Das ist eine absolute Granate. Und Preis-Leistungs-Verhältnis mega gut. Ihr könnt euch den jetzt schon kaufen. Ich erzähle euch später noch was dazu, aber völlig egal. Jetzt kaufen, dann trinken und später erzähle ich euch was dazu. Ihr macht da überhaupt nichts falsch. Okay, und damit sind wir schon mitten in der Geschichte der Glenallachy-Brennerei, die aber, wie ich ja eingangs schon kurz erwähnt habe, relativ kurz ist. Glenallachy wurde 1967 gegründet. Nicht 1767 oder 1867, sondern wirklich 1967, vor guten 50 Jahren. Und das ist auch schon ganz interessant, diesmal auch als erste Brennerei von denen, die ich euch jetzt bis jetzt vorgestellt habe, nicht gegründet von einer einzigen Person, sondern von einer Firma. Und diese Firma, die nennt sich McInlays. McInlays ist eine Tochterfirma von Scottish Newcastle Breweries Limited. Ich will da gar nicht so weit drauf eingehen. Im Prinzip ist das wieder ein Tochterunternehmen von einer ehemaligen großen Spirituosen- und Brennerei-Brauerei, Konzern, Marke, whatsoever. Und die haben sich in den 60ern gedacht, wir gründen jetzt selber mal eine Brennerei. Warum haben sie das gedacht? Das ist nämlich wieder sehr spannend. In den 60ern gab es einen großen Single-Malt-Boom. Angestoßen wurde dieser Boom in den 60ern von Glenfiddich. Glenfiddich hat nämlich 1963 als erste Whisky-Brennerei aktiv mit dem Label Single Malt Whisky seinen Whisky beworben und verkauft. Vorher, das hatten wir ja auch schon in früheren Folgen, vorher war der Blended Whisky viel, viel verbreiteter, viel beliebter, hat sich viel besser verkauft. Die Gründe dafür haben wir in der Folge, wo es um den Blend ging, ja ausführlich besprochen. Und in den 60ern hat sich aber dann so einiges geändert. Der Grund, dass sich das geändert hat und dass Glenfiddich auf seine Single Malt Wurzel sozusagen aufmerksam gemacht hat oder als Single Malt sich verkauft und vermarktet hat, war, dass es Streit gab bei Glenfiddich. Was genau für ein Streit das da war, das kann ich mal in der Glenfiddich-Folge irgendwie näher erklären. Grundsätzlich hat Glenfiddich seinen Whisky, wie viele, viele andere zu dieser Zeit auch, für einen großen Blender hergegeben, also in die Blending-Industrie verkauft, hat sich dann mit dieser Blending-Industrie zerstritten. Und weil sozusagen dieser große Deal nicht mehr funktioniert hat, der außer Kraft getreten ist, musste sich Glenfiddich irgendwas überlegen, um weiterhin seinen Whisky zu verkaufen und ist dann dazu übergegangen zu sagen, Mensch, wir machen richtig guten Whisky, warum schmeißen wir den in irgendeinen komischen Blend? Warum verkaufen wir den nicht so, wie er ist, als Single Malt Whisky? Der ist doch total super und wird sich super gut verkaufen. Und genauso ist es gekommen, er hat sich sehr gut verkauft. Und auch das haben wir in anderen Folgen ja schon des Öfteren besprochen und gehört. Das große Problem von Scotch Single Malt Whisky war ja ganz lange, dass die Gerste, die man zur Herstellung von Single Malt Whisky verwendet hat, nur mit Rauch getrocknet werden konnte in der Herstellung und dass dadurch aller Whisky rauchig war. Als es dann zu Kohle überging, war er nicht mehr ganz so torfig, rauchig. Und so medizinisch, ne, wie die Eiler-Whiskys, aber er war trotzdem immer noch rauchig und hat trotzdem immer noch nicht allen Leuten wirklich geschmeckt. In den 60ern war man aber technologisch dann mittlerweile so weit, dass man nicht mehr den Rauch gebraucht hat, um das Malz zu trocknen bzw. die Gerste zu trocknen. Und damit hatte man nicht mehr das Problem, dass der Whisky rauchig war. Und gerade in der Space Side, wo man diesen fruchtigen, süßen Whisky produziert, war das natürlich total perfekt, um hier anzufangen, einen Scotch Single Malt als solchen zu verkaufen und auf den Markt zu bringen. Und wie gesagt, Glenfiddich hat das super gemacht, hat super funktioniert. Bis heute ist Glenfiddich der meistverkaufte Scotch Single Malt der Welt. Der bekannteste sowieso und für ganz, ganz viele Leute auch der Einsteiger. Bei mir war es interessanterweise wirklich auch der Einsteiger in meine Whisky-Leidenschaft, Phantom, was auch immer. Genau, der junge Mann, der das auf Seiten von Glenfiddich durchgesetzt und gemacht hat, war Sandy Grant Gordon. Das war der Urenkel von Gründer William Grant. Und der hat sich also diesen Single Malt geschnappt und ist damit um die halbe Welt gereist, eigentlich sogar um die ganze Welt gereist und hat den Glenfiddich verkauft und vermarktet und ist damit vor allem in den USA extrem gut angekommen, was eben diesen Boom ausgelöst hat. Die Amerikaner haben gemerkt, in Schottland gibt es richtig guten Whisky zu kaufen und haben angefangen, in Schottland jede Menge richtig guten Whisky zu kaufen. Da auch wieder so ein bisschen eine kleine Parallele, wenn ihr euch an die Laphroaig-Folge erinnert. Dort habe ich ja auch von Bessie Williams erzählt, die eine Legende in der Laphroaig-Brennerei war und die auch in den 60ern zu einer der führenden Figuren und, wenn man so will, zu einer Missionarin des Single Malts in Amerika geworden ist. Es ist eigentlich eine sehr schöne Gegenüberstellung. Sandy Grant Gordon, der den süßfruchtigen Speyside Whisky in den USA und auf der ganzen Welt berühmt macht, und Bessie Williams, die mit Laphroaig den Islay Whisky, den rauchigen Whisky, den medizinischen, in die Welt bringt. Egal wie er geschmeckt hat, er hat sich super verkauft, hat reißenden Absatz gefunden, und genau deswegen hat sich die Firma McInleys in dieser Zeit überlegt, eine eigene Brennerei zu gründen. Denn die Nachfrage nach Single Malt war riesengroß. Und wenn man eine eigene Brennerei gründet, kann man die sehr, sehr gut stillen. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Allerdings gab es ein Problem, denn wie das so oft am Markt ist, folgt auf einem riesengroßen Boom und eine große Blase ein ebenso großes Platzen und ein ebenso großes Sterben. Und die regelmäßigen Hörer meines Podcasts werden das ja wissen. In den 80ern hatte der Whisky riesige Probleme, denn in diesem großen Boom wurden so viele Brennereien gegründet, so viele Brennereien so groß aufgerüstet. Die Kapazität von Aberlour, erinnert euch, wurde ja auch Anfang der 70er verdoppelt. Und das haben ganz, ganz viele Brennereien gemacht, die sich mit diesem Boom, kurz nach diesem Boom, extrem vergrößert haben, um dieser großen Nachfrage gerecht zu werden. Und weil das sehr, sehr viele Brennereien gemacht haben, neben Aberlour, erinnert euch, hat das auch Laphroaig zum Beispiel gemacht. Auch die haben sich ja zwischen den 60ern und 70ern extrem vergrößert. Das hatte ich ja auch in der Folge erzählt, wie sich Bessie dann gegen diese Erweiterung und dieses Einbauen von dieser viel größeren Spirit Still, da erinnert ihr euch ja, die dann den Geschmack verändert hat, wie sich Bessie dagegen gewehrt hat. Auch das ist in den 60ern passiert, um eben die Brennerei so zu vergrößern und diesem Whiskyboom gerecht zu werden. Aber das alles hat dazu geführt, dass einfach viel zu viel Whisky am Markt war. Der schottische Whisky sich so ein bisschen verkalkuliert hatte, hat damit gerechnet, dass diese Nachfrage immer weiter steigt. Und am Ende des Tages mussten in den 80ern viele Brennereien zugemacht werden oder zumindest deutlich, deutlich ihre Produktion zurückfahren. Und genau so ging es im Prinzip Glenallachy in den 80er Jahren. Die haben mittlerweile schon zu Pernod Ricard gehört, wie die Nachbarbrennerei Aberlour, aber im Gegensatz zu Aberlour, mit der ja Pernod Ricard ordentlich was anzufangen wusste, ne, in dieser Zeit haben die einen Aberlour Abuna auf den Markt gebracht, der eingeschlagen ist wie eine Bombe und auch gut funktioniert hat. Aberlour hat immer ziemlich gut funktioniert, aber mit Glenallachy konnten sie nicht so richtig was anfangen. Glenallachy wurde vorher ja hauptsächlich für den Blend genutzt und Blended Whiskys hat Pernod Ricard nicht so wirklich gehabt, zumindest zu der Zeit noch nicht. Und deswegen haben sie in dieser sowieso schon schwierigen Zeit mit dieser Brennerei, mit der sie nicht wussten, was sie machen sollen, die halt auch einfach größtenteils stillgelegt. 2001 kam dann der nächste große Konzern, der aber etwas mit Glenallachy anfangen konnte. Das waren die Chivas Brothers. Und die haben, wie die Besitzer vor ihnen auch, den Glen Ellery hauptsächlich für ihre Blends genutzt. Shivers Regal ist ja einer der bekanntesten Blends Schottlands und wirklich auch der Welt und hat ja damals im 19. Jahrhundert schon das königliche Warrant von Königin Victoria bekommen als Blended Whisky. Also eine bekannte große Blending-Marke mit einer großen Geschichte, die guten Single Malt Whisky absolut zu schätzen weiß. Und die haben den Glen Ellery so zu schätzen gewusst, dass die wirklich alles, aber auch wirklich alles in ihre Blends gegeben haben und es so gut wie überhaupt gar keine Single Malt Abfüllungen gab. Es gab eine einzige sozusagen Sonderabfüllung, wo es auch mal den Glen Ellery als Single Malt gab. Und das war die sogenannte Shivers Brothers Cask Strength Series. Man kann das, glaube ich, sehr gut vergleichen mit der Flora und Fauna Serie von Diageo. Also wo ein großes Unternehmen, großer Konzern, der einen bestimmten Whisky nur für Blends nutzt, auch in bestimmten Sonderabfüllungen mal als Single Malt rausbringt. Und im Gegensatz zur Flora und Fauna Serie von Diageo, die ja immer auf irgendwie um die 40, Mitte 40% runter verdünnt ist, hat Shivers hier eben diese Sonderedition sogar in Fassstärke herausgebracht. Und das hat ganz gut funktioniert. Also Shivers Brothers haben 16 Jahre lang mit dem Glen Ellery einen ganz guten Whisky gehabt, haben den sehr gut in ihren Blends verwenden können, bis zum Jahre 2017. 2017 kamen nämlich drei Whisky-Begeisterte zusammen und die kamen nicht nur zusammen, sondern die haben auch ordentlich Geld jeder mitgebracht, haben das Geld zusammengeschmissen und haben sich die Brennerei gekauft. Und einer von denen, den man hier an der Stelle eigentlich an vorderster Front sozusagen nennen muss, war Billy Walker. Billy Walker war der Master Distiller und Inhaber von Benreach, von Glendronach und von Glenglasnow. Und der hat diese drei Brennereien an Beam Suntory verkauft und damit ordentlich Geld kassiert und hätte sich eigentlich zur Ruhe setzen können, wollte er aber nicht, sondern hat sich mit zwei anderen Whisky-Begeisterten und ja, Leuten, die offensichtlich gut ein bisschen Geld noch übrig hatten, zusammengetan und haben Glen Ellery gekauft, weil sie mit Glen Ellery was vorhatten, wollten hier wieder einen eigenständigen Single Malt auf den Markt bringen und die Marke sozusagen Glen Ellery, die Brennerei, wieder als eigenständige, sehr gute Brennerei am Markt platzieren. Und Billy Walker war es dann nämlich auch, der das A in Glen Ellery groß geschrieben hat und damit dafür gesorgt hat, dass der Glen Ellery heute der einzige Glen Whisky ist, der so geschrieben wird, wie er geschrieben wird, nämlich zusammengeschrieben und das A groß. Und Billy Walker, der dafür bekannt ist in der Whisky-Szene, ein großer Geist, ein großer Denker des Whiskys zu sein und ordentlich was von Whisky zu verstehen, hat, sobald er sozusagen Glen Ellery übernommen hat, dort auch einiges in Bewegung gesetzt und einiges verändert und einiges in Gang gesetzt, von dem wir jetzt noch gar nichts groß haben, denn er hat zum Beispiel angefangen, 20% rauchiges Malz mit ins Spiel zu bringen. Aber ihr kennt euch ja mit Whisky aus, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Leider können wir davon noch nichts probieren. 2017 hat er damit angefangen, bis wir den Whisky mal probieren können, der jetzt auch quasi leicht rauchig ist. Dauert es mindestens noch 5-6 Jahre, bis da mal irgendwie was auf den Markt kommt. Im Moment zehren wir sozusagen noch von den alten Produktionen. Ja, wir müssen ja bei Whisky immer 10-12 Jahre warten, bis wir von dem neu gebrannten Whisky mal irgendwas probieren können. Aber auch das ist bei Glen Ellery absolut probierenswert und absolut fantastisch. Damit sind wir nämlich so ein bisschen bei den in Anführungsstrichen technischen Besonderheiten von Glen Ellery. Und die Besonderheiten beginnen quasi schon bei der Herstellung des Whiskys, ganz genau gesagt bei der Fermentierung. Das heißt, das hatte ich euch ja auch schon erklärt, wenn ich meinen Whisky herstelle, dann habe ich meine Gerste, ne, die erst zum Keim gebracht wird, dann wird sie getrocknet, dann wird sie eingemeischt und zu dieser Maische wird dann Hefe hinzugefügt, sodass wir diese Maische vergären und die sogenannte Wash erhalten. Und diese Vergärung, diese Fermentierung, die ist eben wichtig, um schon Alkohol herzustellen, aber vor allem ist die auch wichtig, weil bei dieser Fermentierung die verschiedenen unterschiedlichen Aromen entstehen. Da kommt es darauf an, welche Hefen verwendet werden, an welchem Zeitpunkt, welche Hefen bei welcher Temperatur hinzugefügt werden und so weiter und so fort. Das ist auch wieder alles super kompliziert. Aber so überm Daumen kann man sagen, dass je länger eine Fermentierung dauert, desto mehr Aromen entstehen. Allerdings muss ich hier auch aufpassen, denn wenn ich zu lange fermentiere, dann sterben ja alle meine Hefen ab. Und dann habe ich tote Hefen, die da drin rumschwimmen und das ist auch nicht so cool. Aber grundsätzlich gilt, je länger eine Fermentierung dauert, desto besser, weil mehr Aromen entstehen. Produktionsseitig ist das allerdings jetzt schon wieder so ein kleines Problemchen, sage ich mal, oder zumindest etwas, worüber man nachdenken muss. Denn es ist zwar schön, wenn ich lange fermentiere und damit viele interessante, komplexe Aromen produziere in meiner Wash. Die Frage ist aber, brauche ich die überhaupt? Also will ich vielleicht ein ganz bestimmtes Set an Aromen und das habe ich schon nach weniger Stunden. Und was viel wichtiger ist, ich habe ja einen bestimmten Produktionszyklus und wenn ich jetzt immer sehr lange fermentiere, kann ich in dieser Zeit ja nichts produzieren. Und wenn ich eine große, große Brennerei habe, die ständig in einem gewissen Zyklus produziert, dann kann ich natürlich nicht so viel Zeit mit Fermentierung vergeuden, weil ich in dieser Zeit ja schon Whisky produzieren könnte. Und dann sage ich vielleicht, gut, ich brauche jetzt diese ganz vielen Aromen, die ich kriege, wenn ich lange fermentiere, nicht unbedingt. Dafür muss ich nicht so lange fermentieren, bin mit der Fermentierung früher fertig und kann früher anfangen zu brennen, kann also mehr in der gleichen Zeit Whisky herstellen. Dann entscheide ich mich halt dafür. Und das führt im Prinzip auch dazu, dass so eine lange Fermentierung, wie Glenallachie das macht, eigentlich fast keine Brennerei in Schottland macht. Glenallachie fermentiert 100 Stunden lang seine Wash. Und 100 Stunden ist echt richtig lange. Normalerweise, ich habe mir das mal rausgesucht, Aberlour fermentiert 48 Stunden, also die Hälfte. Glenfiddich fermentiert 60 Stunden, auch ungefähr die Hälfte. Bei Laphroaig habe ich geguckt, auch ungefähr 55 bis 60 Stunden, irgendwie so in dem Dreh. Also ihr seht schon, das ist alles so ungefähr die Hälfte, zwischen 50 und 60 Stunden. Aber 100 Stunden Fermentierung, das ist schon echt ganz schön lange. Und wie gesagt, nach diesen 100 Stunden bekomme ich aber sehr viele, sehr spannende Aromen in dieser Wash, die dann natürlich mit destilliert werden und am Ende in unserem Whisky landen. Und weil Glenallachie eben nicht so eine riesengroße Marke ist wie Glenfiddich, Aberlour, Laphroaig und so einen großen Output haben muss, können die sich die Zeit halt einfach auch nehmen. Und was noch bei Glenallachie sehr wichtig ist, ist die ausschließliche Verwendung von First- und Second-Fill-Fässern. Das heißt, das haben wir schon mal bei der Fasslagerung so ein bisschen angeschnitten, es werden nur Fässer verwendet, die zum allerersten Mal befüllt werden oder ein zweites Mal befüllt werden. Egal, ob es hier um Bourbonfässer oder um Sherryfässer oder um irgendwelche Weinfässer geht. Billy Walker nimmt immer nur erstbefüllte oder zweitbefüllte Fässer oder hier und da auch gerne mal ein Virgin Oak, also ein Fass, wo vorher gar nichts drin war. Ein ganz frisches Fass. Andere Brennereien, die nehmen ja auch schon gerne mal ein sogenanntes Refill Cask. Also wo man schon gar keine Zahl mehr davor schreibt, First oder Second, sondern das ist einfach ein nochmal befülltes Fass. Die sind dann zum Teil drei- oder viermal befüllt, also da kriegst du fast nichts mehr aus dem Holz raus. Aber wenn ich eben eine große Brennerei bin, wie Glenfiddich zum Beispiel, und sehr, sehr viel Whisky produziere, dann muss ich halt zusehen, dass ich diesen Whisky auch irgendwie in Fässer aufgeteilt kriege. Und da ist es nicht ganz so wichtig, wenn da zwischendurch mal welche dabei sind, die nicht mehr ganz so viel von ihrem Fasscharakter, von dem Aroma abgeben, weil man das dann ganz gut ausgleichen kann über die Masse. Dann habe ich ein paar Fässer dabei, die nicht mehr ganz so viel abgeben, dafür habe ich ein paar Fässer, die sehr viel abgeben und im Mittel geht sich das dann schon aus. Ihr erinnert euch an meine Fassmanagement-Folge, ne? Diese ganz alten Fässer, die könnte ich dann auch noch rejuvenaten, indem ich da wieder das Holz ein bisschen aufraue oder da Schlitze sozusagen reinmache, dass der Whisky in das bisschen Holz, was da noch da ist, noch besser wieder reinkommt. Also auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber all das muss und will Billy Walker nicht machen, sondern der nimmt einfach nur die allerbesten, die allerfrischsten Fässer für seinen Whisky. Und das merkt man echt den Abfüllungen auch an. Die sind einfach richtig, richtig klasse und voller Charakter, voller Aromen. sodass man wirklich im Prinzip von Glenallachy alle Whiskys nur empfehlen kann. Also da macht man nichts falsch, egal welche Abfüllung man nimmt, wird man immer einen fantastischen, tollen Whisky haben. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Punkt, denn ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass zur Zeit von Chivas Brothers, also bis 2017, es eben nur diese einzige Abfüllung gab, diese Fassstärke Series von Chivas Brothers, wo es nur diesen Glenallachy als Single Malt abgefüllt gab. Und sobald Billy Walker Glenallachy übernommen hat, 2017, ein Jahr später, gab es dann die erste Core Range, so wie man das kennt von einer ordentlichen Single Malt Brennerei. Da gab es dann einen 10-jährigen, einen 12-jährigen, einen 15-jährigen, einen 18-jährigen und sogar einen 25-jährigen, der immer verfügbar ist. Zusätzlich zu dieser amtlichen Core Range gibt es dann auch noch bestimmte Sonderabfüllungen, die ganz bestimmte tolle Finishes erfahren haben. Also da gibt es dann einen Glenallachy, der im Masala-Fass gefinisht wurde oder ganz und gar im Masala-Fass lag. Oder in einem PX-Fass oder in einem Rioja-Fass. Also lauter spannende Fassexperimente, die sich echt auch absolut lohnen und die man leider irgendwie gar nicht alle probieren kann, weil es so unglaublich viele sind. Es ist sehr schade. Also hier bei Glenallachy ist ordentlich was geboten. Und das muss man auch dazu sagen, immer zu absolut fairen Preisen, weil die Brennerei halt einfach noch nicht so bekannt ist. Ich finde es ganz spannend, die mal mit Aberlour zu vergleichen, weil es eben Nachbarbrennereien sind und weil auch Glenallachy wie auch Aberlour sehr viel mit Sherry-Fass-Finish arbeitet. Aber eben nicht nur Sherry-Finish, sondern in den 12- und 15-Jährigen, ich glaube im 18-Jährigen auch, auch Virgin Oak Fässer mit reinnimmt sozusagen und diese Virgin Oak Fässer nochmal so eine ganz eigene Würzigkeit mit reinbringen und meines Erachtens nach den Glenallachy dadurch auch besser machen als den Aberlour. Oder sagen wir mal nicht besser, sondern spannender. Der Aberlour ist als reiner Sherry-Bomben-Whisky sozusagen, ist der absolut perfekt und toll. Aber wenn man dagegen den Glenallachy hält, da hat man nochmal was ganz was anderes. Der Brennereicharakter sozusagen, der Grundcharakter von Glenallachy hat sowieso immer schon so eine leichte Blumigkeit, wobei die ist gar nicht so leicht, die merkt man schon relativ deutlich. Also sowas blumig, parfümiges fast schon. Und die verbindet sich natürlich sehr schön auch mit diesem Sherry und bildet aber auch nochmal so eine schöne Gegennote sozusagen. Aber das ist vielleicht auch ein relativ unfairer Vergleich, weil man die beiden Whiskys bzw. die beiden Brennereien auch überhaupt gar nicht so miteinander vergleichen kann. Aberlour will mit seinem Aberlour Abuna zum Beispiel eben einen alten, gesetzten Whisky herausbringen, der so ist, wie er vor 200 Jahren war. Und Glenallachy macht mit seinen frischen, würzigen Fässern und weil das noch nicht frisch und würzig genug ist, wenn man First- und Second-Fill-Fässer benutzt, auch noch Virgin Oak Fässer mit reinnehmen, die noch holziger, noch würziger sind und damit einfach einen ganz anderen Whisky produzieren wie die Nachbarn in Aberlour. Also ehrlicherweise kann man es nicht wirklich miteinander vergleichen, aber man sollte es miteinander vergleichen, weil es eben Nachbarn sind, die irgendwie 2 Kilometer auseinander sind, die beide auf dem Papier Whiskys mit Sherry-Einfluss machen und trotzdem, wenn man sie mal miteinander vergleicht, auf der einen Seite den einen, auf der anderen Seite den anderen, merkt, wie unterschiedlich die eigentlich sind und wie unterschiedlich die Herangehensweise an so ein Whisky sein kann. Also das lohnt sich absolut und man muss sich ja hier auch nicht für einen Sieger entscheiden, sondern man merkt, wie unterschiedlich einfach diese Brennereien sind und wie unterschiedlich diese Whisky sind. Und genau diese Unterschiede zu schmecken und zu erfahren, das ist doch das, was uns an Whisky so begeistert und so fesselt und was wir so toll finden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Glenallachy ist quasi für jeden was dabei. Der Einsteiger, der kann sich den 12er gerne mal zu Gemüte führen. Der kostet zwischen 35 und 40 Euro, je nachdem, wo man ihn so kriegt. Und ist extrem gut für Einsteiger. Hat eben diese absolute Fruchtigkeit, dazu aber sowas Blumiges, das eben der Brennereicharakter von Glenallachy ist. Und diese Sherry-Einflüsse, also hier hat man im Prinzip wirklich schon das Beste von vielen Welten, wenn man so möchte. Also absolut perfekt und für 35, 40 Euro sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für alle Fortgeschrittenen oder die, die eben Sherry sehr mögen, für die empfehle ich den 15-Jährigen. Der ist absolut komplex, toll, würzig. Ich war sehr lange ein großer Fan vom Dalmore 15, aber ich glaube, dass der mir hier sogar noch besser gefallen hat. Und der kostet 60 Euro. Also auch hier absolut für das, was man kriegt. Für einen 15-Jährigen ist es vielleicht schon ganz schön teuer zugegeben. Aber für das, was man hier kriegt, ist das absolut vertretbar und absolut okay. Und auch für Leute, die gerne mal Fassstärke wirklich probieren wollen, hat Glenallach hier was zu bieten. Es gibt nämlich einen 10 Jahre alten Fassstärke-Whisky. Und der ist auch für jemanden, der sich mit Whisky mal ein bisschen näher auseinandersetzen will, absolut bombastisch. Da ist ganz viel drin, der ist super komplex. Hier kommt die Blumigkeit noch mehr heraus, fand ich. Sogar ein bisschen was Erdiges, also so von frischer Blumenerde. Gleichzeitig aber trotzdem süß, Honig. Also wer sich mit Whisky mal ein bisschen näher auseinandersetzen will und will sich mit so einer Flasche mal oder mit einem Glas, was man sich eingeschenkt hat, mal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde beschäftigen, dann empfehle ich wirklich den 10 Jahre alten Cask Strength von Glenallachy. Der kostet 50 Euro, auch absolut fairer Preis und richtig was, womit man mal so einen Abend verbringen kann. Ja, und in diesem Sinne, nachdem ich jetzt so lange von dieser Brennerei so viel geschwärmt habe, würde ich sagen, beenden wir das hier. Ich gebe euch Zeit, euch eine Flasche zu kaufen und sehr viel Spaß damit zu haben. Und vielleicht kommt ihr mal in eines meiner Tastings. Da haben wir dann zusammen sehr viel Spaß mit sehr, sehr guten Whiskys und werden vielleicht den einen oder anderen mal gemeinsam probieren und erkunden. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann empfehlt mich gerne weiter. Darüber würde ich mich auch freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slangeva.